Wir.
Auf Sendung.
So, und jetzt wieder wir auf Sendung. Ich bin Sabine Gärtling und habe die heutige Sendung zusammengestellt. 25 Jahre Freies Radio für Stuttgart heißt auch 25 Jahre unsere Sendung. Die hieß damals anfangs noch Selbsthilfemagazin, dann hieß sie lange Sozialmagazin und seit einiger Zeit heißt sie jetzt wir auf Sendung. Wir haben uns auch überlegt, wir wollen mal in alte Sendungen reinhören und gucken, ob man da noch irgendwas verwenden kann. Wir haben die ja alle nur auf Kassetten, auf 120er Kassetten, die schon damals ziemlich anfällig waren für Aufwickeln und Verheddern und das natürlich nach 25 Jahren erst recht sind. Ich habe jetzt aber eine Sendung ausgesucht, die ich zu großen Teilen wiederholen möchte. Die ist genau 20 Jahre alt, ziemlich genau. Die stammt vom 4.10.2001, also 20 Jahre und 3 Tage. Und zwar geht es da um barrierefreies Planen, Bauen, Leben. Und als ich mich entschieden habe, dass ich jetzt nicht Zusammenstellung verschiedener Sendungen mache, sondern diese nehme, stand in der Stuttgarter Zeitung ein Artikel. Das war am 5.10. Der zähe Weg zur Barrierefreiheit im Land. Der Wille, behinderten Menschen Teilhabe zu ermöglichen, ist da und die politische Verpflichtung längst auch. Das Ziel aber ist weit weg. Ich zitiere mal aus diesem Artikel ein bisschen, denn trotz einiger Fortschritte mit der Barrierefreiheit in Deutschland und im Südwesten ist es aus Sicht von Menschen mit Behinderung und von Sozialverbänden nicht weit her. Da ist noch mega viel Luft nach oben, sagt zum Beispiel Dunja Reichert, die im Rollstuhl sitzt. Oder wir sind weit entfernt von einer barrierefreien Gesellschaft, kritisiert Sabine Goyetz, Geschäftsführerin, oder Götz wahrscheinlich, Geschäftsführerin des Landesverbands Selbsthilfe körperbehinderter Menschen. Toilette, Gaststätte, Kino, Arztpraxen, Bahnhöfe, öffentlicher Nahverkehr, die Liste ist schier endlos. Und genau über diese Themen haben wir uns vor 20 Jahren, aber hört selber, Sendung vom 4.10.2001. So, nochmal willkommen beim Selbsthilfemagazin im Freien Radio für Stuttgart. Zu Gast heute, ich mache es mal alphabetisch, Dr. Ursula Brohrmann. Sie kommt vom Dachverband Integratives Planen und Bauen Stuttgart e.V. Dann die Frau Michaela Ebert. Sie kommt von der Initiative Zukunftsorientiertes Wohnen in allen Lebenslagen. Und Martha Elisabeth Fischer von den Grauen Pandern. Unser Thema heute Abend, barrierefreies Planen, barrierefreies Wohnen, barrierefreies Bauen. Warum barrierefrei? Was heißt das denn überhaupt? Wollen Sie mal anfangen, Frau Ebert?
Ja, was das heißt, kann natürlich Frau Brömer noch besser sagen. Aber ich kann vielleicht sagen, was mich an dem nicht barrierefreien stört. Und das sind vor allem die Treppen. Dadurch, dass ich schon seit Jahren, also über 10 Jahre in der Doppelhaushälfte wohne, erlebe ich, wie das ist, wenn im Keller die Getränke, die Waschmaschine ist. Das wohnt im Wohnzimmer ein Stockwerk höher, Schlafzimmer nochmal ein Stockwerk höher. Im zweiten Stockwerk ist dann auch noch die Wohnung für unsere Kinder, die dann irgendwann mal leer steht, wenn wir ausziehen. Und dieses ganze Trepp auf, Trepp ab, das ist mir inzwischen lästig geworden und darum wollen wir ausziehen.
Also diese Treppe ist eine Barriere und barrierefrei würde heißen ohne Treppe oder mit Aufzug. Frau Dr. Brohrmann, jetzt haben wir ja gerade im Moment bemerkt, was Treppen für eine Barriere sein können. Wir haben gerade mit Mühe geschafft, dass Sie hier überhaupt teilnehmen können, dass Sie im Rollstuhl sitzen und da eine Treppe eine unüberwindliche Barriere ist. Aber es geht ja nicht nur um Treppen.
Ja, Barrierefreiheit ist eine wesentliche Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben für ganz viele Personengruppen. Das ist eben nicht nur der klassische Rollstuhlfahrer, das ist der gehbehinderte Mensch, das ist der Mensch, der mit dem Kinderwagen unterwegs ist, der Gepäck trägt. Das sind auch sinnesbehinderte Menschen, Menschen, die nicht mehr gut oder gar nicht mehr sehen oder hören können, sind geistig behinderte Menschen, mehrfach behinderte Menschen. Also es ist eine ganz große Vielzahl. Und wichtig, denke ich, ist, dass alles das, was diesen sogenannten behinderten Menschen zugutekommt, letztendlich jedem Menschen zugutekommt. Das ist immer ein Aspekt von Komfort, aber oft auch ein Aspekt der Nutzbarkeit tatsächlich für alle. Also gerade wenn man an die jungen Familien denkt oder generationenübergreifende Hilfen, die man ja gerne fördern möchte, auch um auch das für das Verständnis zwischen den Generationen etwas Gutes zu tun. Also wenn diese Barrieren fallen, denke ich, ist das wirklich etwas, was allen Menschen zugutekommt.
Also das heißt, Barrieren sind ja Stolperfallen in der Wohnung, die uns erst auffallen, wenn wir irgendwie eingeschränkt sind, sei es durch einen Gipsfuß, sei es durch einen Unfall, sei es ja durch einen Kinderwagen oder sonst was.
Ja, wobei ich denke, wir kommen nachher noch auf andere Dinge. Also es ist tatsächlich nicht nur immer nur die Schwelle, über die man stolpert. Es gibt da auch noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen.
Frau Fischer? Gibt es denn im Alter mehr Barrieren? Fällt es da mehr auf? Ist da noch notwendiger?
Mit dem Alter natürlich gibt es, empfindet man die Barrieren oder findet sie, die vorher nicht waren. Zum Beispiel kann ein Mensch, der gehbehindert ist und eingeschränkt ist, wenn er auf die Terrasse möchte, nicht über so eine Stolperfalle. Man könnte das meines Erachtens gleich von vornherein ändern. Und was ich erlebt habe, dass wie gebaut wird, ich habe kürzlich in einem Entwurf gesehen, dass diese Spindeltreppen, dass die heute noch gebaut werden, weil sie vielleicht schön sind oder preiswert, ich weiß es nicht. Aber wenn Menschen in ihrem Haus solche Spindeltreppen haben, kann ein alter Mensch die einfach nicht mehr benutzen. Und da frage ich mich, warum man sie überhaupt baut, denn die natürlich junge Familien kaufen das Haus oder die Wohnung, wo sie daran nicht denken. Aber es möglich wollen die Menschen ja auch in ihrem Eigentum alt werden. Und dann ist es schon eine gravierende Barriere.
Also die Schwellen, aber ich habe auch immer ein anderes Beispiel im Kopf, das sind diese niedrigen Klos. Ich habe keine Ahnung, für wen die überhaupt praktisch sind. Also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum man solche Klos baut oder auch warum Betten so niedrig sind. Ein niedriges Bett ist was Furchtbares, wenn man einen Hexenschuss hat oder wenn man sonst irgendein Problem hat oder so ein niedriges Klo. Da wäre doch für alle Menschen ein höheres besser.
Das stimmt nicht ganz. Also bei den Betten möchte ich jetzt mal sagen, okay, die kleinen Zwerge, die dann vielleicht bei Mama oder Papa mal kuscheln kommen wollen, die werden schon noch hochkommen. Aber bei den Toiletten speziell, wenn sie mal darauf angewiesen sind, mit einem Toilettenrollstuhl eine Toilette zu überfahren, also wenn sie nicht mehr fit sind, selber aufzustehen und zur Toilette zu gehen und wollen dann mit einem speziellen Rollstuhl darüber fahren, dann schließen sie, wenn sie die Toilette zu hoch bauen, von vornherein aus, dass sie ein solches Hilfsmittel benutzen können. Sie können aber jederzeit, also wenn sie spezielle Behinderungen haben, macht es natürlich auch Sinn, mal ein höheres Klo einzubauen. Das heißt nicht, dass man so eine Toilette immer nur verdammen sollte. Also im barrierefreien Bauen ist es wie überall im Leben. Da gibt es nicht nur eine Richtung, die stimmt für alle, sondern da muss man wirklich ganz, ganz sensibel sein und gucken, was jemand braucht. Aber es gibt mobile Toilettenerhöhungen und da gibt es auch ästhetisch schöne und funktional vernünftige und preisgünstig, naja, eher weniger, weil das alles noch über den Sanitätshandel abgewickelt wird. Aber also es gibt schon Hilfen, um eben auch da flexibel zu sein. Denn wenn Sie jetzt für sich selber als Erwachsene eine sehr hohe Toilette haben, dann müssen Sie vielleicht tatsächlich für den kleineren Menschen, für das Kind, was mit in der Familie lebt, schon das Leiterchen hinstellen und das nochmal ein Stück höher machen.
Also wir haben gerade gemerkt, das ist ja alles schon speziell. Frau Ebert, wollten auch noch was dazu sagen?
Ja, dazu der Toilette. Sehr schön macht das Fraunhofers Institut das intelligente Zuhause, werden da meistens so auf Messen dargestellt und teuer, wie Frau Bröllmann gerade hinweist, klar. Aber ich hoffe, dass es einfach mal in Serie geht und das ist das verstellbare WC und verstellbares Waschbecken. Also das geht per Knopfdruck rauf und runter, also das ist wirklich der bequemste Luxus, den man sich dann vorstellen kann. Aber wenn solche Dinge in Serie gehen, werden sie auch billiger.
Ja, Frau Bormann.
Es gibt sie in Serie. Also es gibt tatsächlich auch heute schon höhenverstellbare Toiletten und höhenverstellbare Waschbecken im Handel. Mhm. Allerdings sehr, sehr teuer, weil...
Frau Ebert, Sie haben diese Initiative zukunftsorientiertes, jetzt habe ich schon wieder weggelegt den Zettel, Planen und Wohnen.
Zukunftsorientiertes Wohnen in allen,
Wohnen in allen Lebenslagen gegründet oder initiiert. Wie ist denn dazu gekommen? Sie haben vorher schon erzählt, Sie wollen ausziehen.
Ja gut, wir haben uns dann darum bemüht, in Ostfildern entsprechend was zu finden. Und dann haben wir festgestellt, also wenn man natürlich in einem eigenen Haus gewohnt hat, tut man sich sehr schwer, in irgendein Hochhaus zu ziehen. Dann ist ein Unterschied, ob ich ebenerdig dann vom Erdgeschoss auf in den Garten und nach draußen gehe oder ob ich dann erst jetzt mit dem Fahrstuhl oder mit Treppen dann nach unten muss, um ins Freie zu kommen. Oder auch wenn man einen eigenen Hauseingang gehabt hat, ist es eine Überwindung, in ein Mehrfamilienhaus zu ziehen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber ein Dreifamilienhaus wäre eigentlich schön oder so ein dreistöckiges Haus oder vier- oder Fünffamilienhaus, einfach etwas Kleineres. Und dann haben wir festgestellt, in diesen Häusern ist grundsätzlich kein Aufzug. Das ist nicht wirtschaftlich, das rechnet sich nicht und solche Sachen haben wir gehört. Dann haben wir uns gesagt, gut, dann wäre es schön ein Atriumhaus, also Gartenhofhäuser. Da hat man früher schon die Architekten festgestellt, man kann eigentlich auf der Fläche von Atriumhäusern, wenn man Atriumhäuser bauen kann, man genauso viel unterbringen wie bei einem Hochhaus. Dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch eigentlich eine gute Lösung, das wäre im Alter schön zum Wohnen. Da ist alles auf einer Ebene, es ist ein bisschen intern beieinander, man hat trotzdem seinen eigenen Eingang, man kann einen Innenhof machen, der muss kein ohne Rasen sein, der kann pflegeleicht sein. Und aber das auf die Wege zu bringen, ist eben sehr schwer, dafür Bauträger zu bekommen. Und dann haben uns die Bauträger gesagt, ja gut, bringt uns Leute daher, die sowas wollen, dann bauen wir euch alles. Und deswegen habe ich dann diese Initiative begründet, um Menschen zu finden, die sagen, ja, wir wollen auch etwas haben, was Eigenes, wo wir drin wohnen können, wo jetzt im jungen Jahren noch attraktiv ist, aber wo wir drin bleiben können im Alter, wo dein Alter praktisch ist.
Das ist ja gerade noch dieser Punkt, wo Sie drinbleiben können. Im Moment sind Sie ja noch fit und haben keine Probleme, aber Sie wollen vorausplanen und haben erlebt, wie es sein kann, wenn man pflegebedürftig wird, wenn man nicht mehr so beweglich ist. Und das wollen Sie für sich schon vorausplanen.
Ja, und das kann manchmal sehr schnell gehen. Und es ist auch so, wenn man dann erst umzieht, wenn man älter ist, dann ist das Umfeld einem fremd, dann kennt man die Nachbarn nicht gut, dann weiß man nicht, wo man einkaufen muss. Ein alter Baum verpflanzt sich halt nicht gut und ein junger lässt sich halt leichter verpflanzen. Also machen wir es in jungen Jahren.
Und da suchen Sie jetzt noch Leute und sind aktiv dabei zu überlegen, wie sowas gehen kann, wie so eine Wohnung dann aussehen muss. Mhm. So.
Genau.
Frau Fischer, Sie kommen von den Grauen Panthern. Was sind die Grauen Panther?
Ja, die Grauen Panther ist eine Selbsthilfegruppe hier in Stuttgart, gegründet hat sie Frode Unruf 1975, aber seit 20 Jahren gibt es in Stuttgart. Wir helfen unseren Mitgliedern bei allen Problemen. Das geht manchmal sehr weit, manchmal ist es eine Begleitung bis zum Tod. Es sind Menschen, die keine Angehörigen haben, aber auch Büro, Behördenangelegenheiten, alles was kommt. Und dahinter ist eigentlich, wir kämpfen für Selbstbestimmung und Menschenwürde, dass die erhalten bleibt, auch im Alter und für eine gerechtere Sozial- und Rentenordnung. Bessere Rehabilitationsmöglichkeiten für ältere Menschen und wir hier eben auch in Baden-Württemberg.
So, und das Umfassendste ist sicher dieser Dachverband Integratives Planen und Bauen. Frau Dr. Bormann, was steckt dahinter?
Der Dachverband Integratives Planen und Bauen Stuttgart, kurz abgekürzt DIPB, ist ein Zusammenschluss zum einen von Behindertenverbänden und Organisationen, freien Trägern, aber auch von Architekten, Verkehrsplanern, Designern und auch anderen engagierten Menschen, die einfach erkannt haben, dass eine barrierefreie Umwelt die Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben im Grunde für jedermann ist. Das zieht sich wirklich vom Wohnen über den öffentlichen Bereich, über Bildung, Mobilität. Wir kümmern uns nur um zwei Themenbereiche, die Themenbereiche Architektur bauen, Stadtplanung und zum anderen noch den Verkehr. Und wir helfen zum einen Betroffenen bei Schwierigkeiten, entweder ihr eigenes Wohnumfeld zu verändern oder zu verbessern. Wir bemühen uns auf der anderen Seite aber auch, zum einen Fachleute zu beraten. Das kommt inzwischen ganz von alleine. Also Ämter, Behörden, Architekten, die von sich aus zu uns kommen. Wir versuchen aber auch, ja, ein Stück weit sensibel zu machen für diese Problematik. Und das geht eben auch über diese Fachgremien hin, also Fachbereiche hinaus, hinein in die politische Arbeit, hinein in Bildungsarbeit, in die Hochschulen, in Schulen, Ergotherapeuten, die eben auch mit Patienten zu tun haben, die spezielle Probleme in diesen Bereichen haben.
Werden Sie denn da gehört bei irgendwelchen Planungen, also jetzt von der Stadt?
In unterschiedlicher Art und Weise. Also immer öfter, Gott sei Dank.
Ja. Ja, das ist ja schon mal was, wenn man da wahrgenommen wird.
Zur Information, ihr hört eine Sendung vom 4.10.2001, die also 20 Jahre alt ist und wie gesagt meiner Ansicht nach trotzdem noch interessant ist. Also weiter bei der Sendung von vor 20 Jahren.
Frau Brommann, wie sind Sie denn darauf gekommen, sich gerade dafür zu engagieren, also für integratives Planen und Bauen? Waren da eigene Erfahrungen ein Anlass?
Im Radio kann man das natürlich nicht sehen, aber die Frau Gertling hat das eben schon angesprochen. Ich bin Rollstuhlfahrerin aufgrund eines Unfalls und bin aufgrund dieser Tatsache, als die IGA damals hier geplant wurde, gebeten worden, einmal eine Begehung des zukünftigen Gartenschaugeländes oder eine Berollung, genauer gesagt, vorzunehmen. Und da bin ich einfach auch so ein Stück weit mehr damit konfrontiert worden und habe einfach gedacht, es ist ganz, ganz wichtig, Sensibilität zu schaffen, denn letztendlich in all den Fällen, wo man sich ohne fremde Hilfe bewegen kann, gibt das nicht nur ein gutes Selbstwertgefühl, sondern wenn man weniger Hilfe anfordern muss, dann wird die natürlich auch sehr viel lieber gewährleistet. Also wenn man alle 5 Minuten sagen kann, bitte seien Sie so nett und helfen mir, dann ist das auf die Dauer doch einigermaßen nervig, sowohl für den Betroffenen als auch für den Helfer, sodass es schon ganz wichtig ist, dass man selbstständig leben kann. Und dazu gehört eben tatsächlich eine barrierefreie Umwelt rundum, also zu Hause, aber auch vor der Haustür. Das ist auch so ein Stück weit die Botschaft jetzt hier. Behinderte Menschen sind ganz normale Menschen mit allen Ecken und Kanten und allen Stärken, wie die sogenannten nicht behinderten normalen Menschen auch. Und wenn Sie jemanden sehen, wo Sie denken, er könnte Hilfe brauchen, fragen Sie ihn einfach. Und wenn Sie dann mal eine dumme Antwort bekommen, das kann auch mal passieren, dann denken Sie sich einfach, na gut, der ist heute auch mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Das kann einfach sein, aber entmutigen lassen Sie sich bitte nicht, aber gehen Sie auch nicht hin und tun einfach Ihre gute Tat. Also vielleicht so als Schmankerl am Rande, mir ist es auch schon passiert, ich habe mich vielleicht ein bisschen unglücklich mal an eine Kreuzung Fußgängerüberweg gestellt und plötzlich fand ich mich auf einer anderen Straßenseite wieder, wo ich gar nicht hin wollte, nur weil einer eben was Gutes tun wollte. Also fragen und nicht entmutigen lassen, wenn mal eine dumme Antwort kommt, das wäre toll.
Wie ich gehört habe, sind Sie sehr viel unterwegs, auch mit der Bahn. Und da ist die Frage, wie funktioniert das, wenn Sie, also ich habe da sehr große Defizite gesehen bisher. Wenn Sie vielleicht im Intercity fahren, geht es. Aber die anderen Züge, das ist ja eine Katastrophe. Manchmal habe ich gehört, dass die Menschen dann über die Gepäckrampe eingeladen werden.
Also die Bahn ist auf jeden Fall das allerschwierigste Verkehrsmittel. Das ist leider so und auch das allerschlechteste im öffentlichen Verkehr. Über die Gepäckrampe muss man heute leider, Gott sei Dank nicht mehr, aber man muss immer noch über spezielle Hebeeinrichtungen, die sehr selten in den Bahnen selber untergebracht sind. Es gibt unterschiedliche Bahnsteigshöhen, es gibt unterschiedliche Fahrzeuge, es gibt unterschiedliche Rampensysteme, sodass es durchaus passieren kann, dass Sie dann am Bahnhof, selbst wenn Sie die Reise angemeldet haben, Sie müssen immer vorher Bescheid sagen. Sie können nie sagen, oh, heute ist das Wetter schön oder ich möchte mich heute mit meinen Freunden irgendwo treffen oder mit der Familie, sondern das muss man immer ganz gut planen und mindestens einen Tag vorher Bescheid sagen. Also es ist ganz selten, dass es dann wirklich am selben Tag klappt und auch nicht überall hin, sondern das geht nur zu ganz großen Bahnhöfen, wo diese Rampen dann auch vorgehalten werden. Aber mir ist das auch hier schon passiert, das war alles schön angemeldet in Stuttgart und dann hieß es dann, ja, können Sie nicht einen Zug später fahren, weil die Rampe passt an diesen Zug jetzt einfach nicht dran. Also da könnte man jetzt auch Stunden erzählen, also ich fahre unregelmäßig, aber immer wieder mit der Bahn und es passiert immer irgendwas. Also ich habe eigentlich noch nie eine Reise öffentlich getan, ohne dass irgendwas gewesen ist. Also ich sage immer schon mal so ganz flapsig, um dem Ganzen so ein bisschen die Schärfe zu nehmen, man muss es auch mit Humor nehmen, sonst wird man ein bisschen krantelig. Sonst sagt, naja, wer Abenteuerurlaub machen will, der soll einfach mal als Behinderter reisen und dann erlebt er ganz leicht etwas, da muss er gar nicht in die Ferne schweifen.
Jetzt heute in der Sendung wollen wir uns ja eher auf die Wohnsituation konzentrieren. Ich denke, Sie haben es ja gerade gesagt, dass der öffentliche Verkehr sei da auch ein langes Thema für mindestens eine weitere Sendung. Haben Sie denn eine Wohnung, die für Sie barrierefrei ist?
Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, lebe ich in sehr guten wohnlichen Verhältnissen, habe das aber nicht immer getan. Also direkt nach meinem Unfall habe ich im zweiten Stock gewohnt und konnte die Wohnung nur verlassen, wenn mein Mann und Freunde, die glücklicherweise über uns wohnten, mich da herausgetragen haben. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht besonders glücklich ist. Und aber eine, die Realität für viele Menschen ist. Also gerade auch für ältere Menschen und aber auch für jüngere Behinderte. Also heute darf ich so wohnen, dass ich mit relativ wenig Hilfe immer wieder vor die Türe komme. Ja. Aber das ist nicht selbstverständlich.
Ist eher noch die Ausnahme? Oder wird es gerade verbreiteter, wird es normaler, dass man eine Wohnung findet, in der man sich so bewegen kann, auch wenn man jetzt gehandicapt ist?
Da muss ich einfach jetzt wieder auf den Geldbeutel zurückkommen. Also wenn man gar kein Geld hat, dann hat man Chancen, in solche Wohnungen zu kommen, weil es eben sozial geförderten Wohnungsbau gibt. Hier in der Stadt Stuttgart ist das relativ gut verfolgt worden. Allerdings haben gerade die Menschen, die mit Familie und einem behinderten Familienangehörigen eine größere Wohnung benötigen, die haben große Schwierigkeiten, weil man einfach immer gedacht hat, behinderte Menschen sind Singles und dann machen wir halt kleine Wohnungen und außerdem ist es ja alles eher ein großer Quadratmeterverbrauch, den man hat und das sind dann alles Kosten. Also von daher, große Wohnungen sind sowieso Mangelware, nicht nur im normalen Wohnungsmarkt, sondern für behinderte Menschen erst recht. Und im allgemeinen Wohnungsbau wird leider bis heute, wenn nicht jemand von vornherein, wenn ein Bauvorhaben geplant oder in der Planungsphase noch ist, sagt, ich möchte da einziehen und habe bestimmte Anforderungen, spielt es eigentlich kaum eine Rolle. Den Markt hat man noch kaum entdeckt. Also so ganz zögerlich wird es beworben, weil jeder weiß, die Bevölkerung wird immer älter. Die demografische Entwicklung kennt jeder. 2030, jeder Dritte, 60 und älter. Da muss man etwas tun, das hat man erkannt. Aber trotzdem im Wohnungsbausektor ist das immer noch kaum ein Thema. Nur im Bereich betreutes Wohnen, weil es da eben auch wieder Gelder gegeben hat. Also es hat sich da auch wieder alles über den Geldbeutel geregelt.
Und wie unterscheidet sich Ihre Wohnung jetzt von einer normalen Wohnung?
Auf den ersten Blick fast überhaupt nicht von einer normalen Wohnung. Wenn man ganz genau hinguckt, wird man sehen, dass die Fenstergriffe tiefer sitzen, dass ich aus dem Sitzen heran kann, dass manche Flächen einfach freigehalten worden sind, dass ich mit dem Rollstuhl hinfahren kann. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man auch an der Decke im Bad in der Holzvertäfelung eingelassen so ein paar Schienen und da kann man einen Lift, so wie so ein Autokran in der Autowerkstatt. Da kann ich selber dann drin hängend auch hin und her in die Badewanne, in die Dusche, auf die Toilette. Aber so auf den ersten Blick sieht es eigentlich niemand. Das sind eher, barrierefreies Bauen heißt auch nicht eine Sonderwohnform oder dass man alles ganz anders machen muss. Man muss an ganz wenigen Details einfach dran denken, dass es Probleme geben kann und die kann man auch ohne viel Geld aus der Welt schaffen. Nur wenn sie eine 72 cm breite Toilettentür haben und sie sitzen plötzlich in einem Rollstuhl, der dieses Außenmaß schon hat, dann passt es einfach nicht mehr. Oder wenn es noch kleiner ist, also jeder kennt die Sanitärraumtüren, die einfach ganz, ganz schmal ausgestattet sind oder auch andere Bereiche in der Wohnung und wenn man dann da nicht durchkommt, dann
Also es ist nicht damit getan, dass ein Aufzug da ist. Das haben wir ja heute Abend hier auch gemerkt. Der Aufzug ist zwar da, aber die Studiotür ist so verwinkelt und so eng, dass wir halt doch eine andere Lösung finden mussten. Also hier ist auch nicht ganz rollstuhlgerecht in dem Fall. Ne? Mhm. Und jetzt haben Sie gerade die Bewegungsfreiräume. Also mit dem Bad, da haben Sie uns in einem Vorgespräch eine Geschichte erzählt, dass Sie ein Bad hatten, in das Sie zwar reinkamen mit dem Rollstuhl, wo dann aber, wenn Ihnen jemand helfen wollte, der irgendwie über die Badewanne klettern musste, um wieder... dass auch das noch nicht ganz ausreicht. Aber Ihre Wohnung wäre ja jetzt wahrscheinlich für jemand anders eventuell nicht barrierefrei. Also es ist ja sowas auch Spezielles, oder? Gibt es eine absolut barrierefreie Wohnung? Ich weiß jetzt nicht, für einen blinden Menschen gäbe es ja wahrscheinlich andere Barrieren, oder?
Ja. Ein blinder Mensch braucht in seiner Wohnung natürlich auch Platz, um Hilfsmittel aufzustellen. Und im Grunde genommen ist es ganz wichtig, dass man eben seine Ordnung, seine Wohnung so lässt, wie er sie eben hat. Der kann halt nicht sagen, wenn Sie eben jetzt die Zahnbürste einfach ganz woanders hin verräumen, das kann er halt nicht sehen, das muss er wissen. Und deshalb, es gibt noch ein paar andere Dinge, wo man als sehbehinderter und blinder Mensch dran denken muss oder die Umgebung dran denken muss, also dass alle optischen Signale in akustische Signale verwandelt werden. Also zum Beispiel die Sinne kompensieren sich zum Teil ja auch gegenseitig oder der blinde Mensch. Ich bin immer ganz überrascht, bei uns im Dachverband arbeiten ja eine ganze Menge blinder Menschen auch sehr engagiert mit. Und selbst wenn ich leise daherrolle, werde ich oft schon mit dem Namen angesprochen. Ich habe noch gar nichts gesagt. Die haben so ein unglaublich geschultes Gehör. Und zum anderen eben auch die Tastfähigkeit. Also zum Beispiel Waschmaschine einschalten. Es gibt Klebefolien, mit denen man dann praktisch die einzelnen Programme letztendlich abtasten kann, die man auf die Geräte kleben kann. Und so gibt es das eben auch an anderen Dingen im Alltag.
Frau Ebert, Sie wissen ja noch nicht, welche Einschränkungen möglicherweise irgendwann auf Sie zukommen und trotzdem wollen Sie dafür schon gewappnet sein. Wie kann das denn gehen?
Ja, zum Beispiel jetzt erst einmal, also in dem Reihenhaus oder in der Doppelhaus mit den Treppen, also das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was problematisch ist. Dann die WC-Tour ist zu schmal. Die Schwelle zur Terrasse raus, eine Schwelle nach draußen bei der Haustür. Also es ist einfach schon, da sind so viele Barrieren ja schon da von vornherein.
Eingebaut.
Genau, eingebaut. Und ich denke, diese Hauptbarrieren, die können wir auf jeden Fall mal schon mal weglassen. Und den Rest, der lässt sich dann noch leicht anpassen. Mhm. Aber das Wesentliche, wenn man erst einmal, vor allem man muss davon ausgehen, im Alter hat man auch einen Horror vor viel Dreck und vor viel Arbeit und Unruhe und solchen Dingen. Da baut man eben nicht mehr gerne Treppenlift ein, da macht man nicht gerne die Türen breiter. Ja? Da denkt man, um Gottes Willen, so viel Dreck. Deswegen sage ich, heute bin ich noch fit genug, das macht mir jetzt heute nichts aus, nochmal neu zu bauen, nochmal umzuziehen. Aber ab einem gewissen Alter macht man es nicht mehr gern. Und außerdem bin ich in der Hospizarbeit tätig und da sehe ich, dass dann viele, ja, vielleicht geht es ja noch ein Jahr und dann sterbe ich sowieso, das lohnt sich doch gar nicht. Und dann, manchmal geht es dann eben doch noch 5 Jahre und hätte sich doch gelohnt.
Ja, ich denke auch für ein Jahr wird es sich lohnen, gell, Frau Fischer.
Ja, genau.
Und ist oft auch die Wohnsituation ein Anlass, dass Menschen dann ins Heim müssen und nicht zu Hause bleiben können, Frau Fischer?
Das kann man sehr wohl sagen. Natürlich nicht nur die Wohnsituation, sondern auch die Gegebenheiten, den Menschen die Selbstständigkeit zu ermöglichen. Wir hatten vorhin die Treppen. Es kann dann nun sein, dass so ein alter Mensch nun die Treppen nicht mehr gehen kann. Und das ist schon ein Grund.
Ja, oder auch, dass das Schlafzimmer nicht groß genug ist, dass da jetzt ein Bett rein kann, in dem er gepflegt
wird. Ein zusätzliches Pflegebett reingestellt werden kann. Es kommen Dinge natürlich dazu. Ich meine, die Toiletten und diesen Waschbecken haben wir schon besprochen. Übrigens habe ich eine Dame, die war dann in der Schweiz und die hat so glücklich angerufen und gesagt, das haben die hier alles, was ich haben wollte in Konstanz und dafür kämpfen musste. Also die versenkbaren Waschbecken und Toiletten. Also das ist alles möglich. Gut, man muss die Menschen natürlich auch seelisch unterstützen und Hilfe anbieten. Das ist die andere Seite, nicht nur die Wohnmöglichkeit. Mir fällt im Moment das Umfeld natürlich auch und dass sie die Dinge eben auch die Treppen nicht mehr hochtragen können. Da ist der Aufzug ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Aber man kann gerade mit baulichen Dingen doch viel erleichtern, dass sie nicht so viel um Hilfe bitten müssen und dass sie nicht so sehr darauf angewiesen sind, auf diese Hilfe, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Ja, und auch, dass diese Hilfe einfach gut gewährt werden kann. Also wenn Sie neben dem Pflegebett nur noch 40 cm Platz haben und müssen sich dann so dreimal kräftig verrenken, um dann tatsächlich noch unter denjenigen greifen zu können, um ihm vielleicht behilflich zu sein, um sich die Lage zu verändern. Also es hat zwei Aspekte. Einmal für denjenigen, der selber betroffen ist, aber auch für die Menschen drumherum, dass die eben es auch leicht haben zu helfen. Und auch das erleichtert dann wieder und die Bereitschaft, auch behinderten Menschen, alten Menschen, Menschen, die nicht mehr ganz so gut können, einfach auch Leben zuzugestehen.
Das, was auch sehr wichtig ist, natürlich, das Bauliche ist das eine. Wenn jetzt in die Wohnung alles stimmt, ist natürlich gut, wenn die Infrastruktur auch stimmt. Das heißt, wenn eine Diakonie am Ort ist, wenn Nachbarschaftshilfe da ist, wenn man Notdienst haben kann. Das spielt natürlich schon eine Rolle auch mit. Deswegen versuchen wir ja diese Sache auch gerade in Ostfildern zu verwirklichen, weil wir wissen, da ist die Infrastruktur gut. Die Frau Bäumer wird bestätigen können, die Straßenbahn ist dort auch bis dorthin jetzt, ich denke mal zumindest soweit es geht, barrierefrei. Und das spielt schon auch eine Rolle mit, dass auch das Umfeld dazu passt dann.
Barrierefrei auch ein Türenthema, Frau Ebert?
Ja. Die Frau Bollmann war so nett und haben mir mal einen Rollstuhl ausgeliehen, damit ich mal ein barrierefrei gebautes Haus besichtigen durfte. Und ich muss sagen, es war wirklich auch weitestgehend barrierefrei, aber ich war dann natürlich so frech und wollte noch in die Tiefgarage runter und habe festgestellt, also eine Stahltür, die nicht von alleine sich öffnet, mit dem Rollstuhl unmöglich. Und ich habe dann mit dem Herrn gesprochen und er hat gesagt, ja wieso, ein alter Mensch oder ein Behinderter fährt doch nicht mehr Auto. Frau Bräumann fährt Auto und ich glaube, Senioren fahren auch sehr gerne Auto. Ja. Aber ich denke auch, eine Mutter mit einem Kinderwagen wäre froh über eine Stahltür, die sich automatisch öffnet. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja noch beweglich und jung genug, wenn ich eine Sprudelkiste in der Hand hätte, wäre ich auch froh, wenn die sich von alleine öffnet.
Oder wenn Sie mit dem Fahrrad in den engen Fahrradkeller wollen und diese Tür gerade verkehrt rum aufgeht. Es geht fast nicht, es ist zum...
Und daran sieht man, es ist ja auch praktisch. Es hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich das jetzt brauche, weil ich alt bin oder behindert bin. Es ist halt auch wirklich praktisch.
Und warum wird es nicht überall bedacht? Woran hängt es?
Ist immer noch das Thema bei den Bauträgern Wirtschaftlichkeit. Und deswegen denke ich einfach, der Kunde bestimmt ja den Markt. Und wenn die Personen, die was kaufen oder irgendwo einziehen, sagen, ich will das, dann ziehe ich hier nicht ein, dann wird man sich das überlegen.
Dass die Bauherren sensibilisierter werden und vielleicht auch die Architekten, wissen die denn, was das heißt?
Wir haben in unserem Bekanntenkreis Architekten, da ist schon so, dass die Architekten da mehr dazulernen müssen, das stimmt schon. Aber der Architekt ist letztendlich auch dem Bauherrn verpflichtet. Der muss das bauen oder besser gesagt planen, was der Bauherr will. Und da geht es immer um Kosten, es geht immer nur ums Geld.
Aber man, zum Beispiel jetzt, ich denke, eine breitere Tür ist doch kaum teurer als eine schmälere Tür, oder?
Ja, da fehlt dann auch das Denken. Ja.
Ja.
Was fehlt, ist das Bewusstsein. Also wenn ich sehe, so meine Tochter ist selber Ergotherapeutin, die haben zum Beispiel Rollstuhltraining gemacht. Wenn ich mir vorstelle, jeder Architekt würde mal einen Tag lang im Rollstuhl sitzen, ich denke, dann wird es das richtig planen.
Müsste eigentlich eine Pflichtübung sein.
Ja.
Naja, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, also weil Platz ja schon was Teures ist und wenn ich dann Platz für den Rollstuhl im Klo schaffen muss, dann muss das Klo halt doppelt so groß sein und dann wird es schon wieder teuer. Ne?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, das kann man auch geschickt planen und geschickt die Sanitärgegenstände anordnen, dann ist auch schon vieles gemacht.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Architekten, Frau Bormann?
Überwiegend positiv. Aber es ist schon so, dass man tatsächlich dieses Bewusstsein auch erst schaffen muss. Also in dem Moment, wo sie selber verstanden haben, wo das Problem liegt und wie einfach die Lösung letztendlich oft ist und dass es an vielen Stellen eben auch nicht mit Mehrkosten verbunden ist. Sie haben eben selber gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viel teurer ist, eine etwas breitere Türe hineinzubauen. Und was ebenso wichtig ist, ist, je nachdem, wie diese Türe angeordnet ist, dass man als Rollstuhlfahrer hat man seine Füße ja vor sich stehen, also nicht so in der Körperachse wie jeder, der als Fußgänger unterwegs ist und gerade steht. Und wenn der jetzt irgendetwas fassen will, wenn man sitzt im Rollstuhl, das kann sich jeder leicht vorstellen, wenn er auf dem Stuhl sitzt und mal an sich runterguckt und sieht, Füße ein bisschen locker weggestreckt und dann Rücken schön an der Rückenlehne festgelehnt und nicht beweglich und will dann vorne etwas greifen, wird er merken, der Arm ist kürzer als die Strecke, die er praktisch bis zu den Fußspitzen zurücklegen muss. Und dann kann er ganz leicht verstehen, dass man eben ein bisschen Platz braucht neben der Türe, weil man eben immer seitlich hinfahren muss. Man kann nie von vorne an irgendeinen Gegenstand, den man greifen möchte, heranfahren, sondern muss immer seitlich hinfahren, damit man eben dicht genug herankommt. Und das kostet zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr. Man muss einfach nur dieses Problem kennen, woran es liegt. Und die Lehre ist halt den Hochschulen überlassen in ihren Inhalten. Und damit muss man den ganz mühsamen Weg gehen und dann tatsächlich an jeder einzelnen Lehranstalt letztendlich und Ausbildungsstätte, egal ob Hochschule oder Fachhochschule, oder Technikerschule oder dafür werben und sagen, hier, das ist ein Thema, dessen müsst ihr euch öffnen. Und hier in Baden-Württemberg haben wir die Situation, dass die Landesbauordnung für Wohnungen, die speziell für behinderte Menschen gebaut werden oder auch speziell für ältere Menschen gebaut werden, bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, sogenannte DIN-Normen, das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das führt, glaube ich, jetzt hier zu weit. Und da kommt jetzt so langsam, weil die Bauämter darauf achten, die Sensibilität auf, hoppla, wir müssen jetzt auch in der Lehre ein bisschen darauf Rücksicht nehmen. Und hier an der Uni in Stuttgart passiert das glücklicherweise. Die sind offen. Ich darf da auch als zum Gastvorträgen regelmäßig immer wieder erscheinen. Und dazu, dass in Stuttgart das Pflaster eigentlich relativ gut dafür ist. Aber drumherum gibt es auch so einzelne Lichtblicke, aber es ist noch nicht flächendeckend verwirklicht. Und
eigentlich heißt es ja auch, es darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, aber das scheint ja im Wohnungsbau oder auch im Verkehr nicht unbedingt der Fall zu sein.
Nein, leider so nicht. Ist das, ja. So, heute suchen sich viele, also gerade auch im öffentlichen Bereich, da ist es hier in Baden-Württemberg auch so, dass im Grunde genommen alle öffentlich zugänglichen Gebäude barrierefrei erstellt werden müssen, wenn sie neu gebaut werden. Und viele stehen halt auch schon sehr lange. Aber selbst bei denen, die neu gebaut werden, wird es halt erst so langsam auch kontrolliert, ob das dann auch tatsächlich so passiert. Das ist einfach ganz wichtig. Sie können heute sagen, ich habe Lust, beim Chinesen essen zu gehen und derjenige, der eben mobilitätsbehindert ist und der, der jetzt Probleme mit Stufen und Treppen hat, der sagt dann, ja, wie viele Stufen gibt es denn da? Und wenn die Stufen, gibt es einen Aufzug? Und wenn das alles gelöst ist, fragt er dann noch, ja, und gibt es auch noch eine Toilette? Und dann ist das Ganze gestrichen, dann fällt der Chinese aus. Und auch den Arzt, den suchen Sie sich nicht jetzt nach Ihrem Vertrauen, nach dem fachlichen Können, sondern nach baulichen Gegebenheiten aus. Und ich denke, das kann nicht sein. Wenn man solche schwerwiegenden Dinge, aber auch Dinge, die übers Portemonnaie gehen, ich kann mir eben nicht aussuchen, in welchem Drogeriemarkt oder in welchem Bekleidungsgeschäft oder in welchem Laden was wo gekauft wird. Das richtet sich immer ein Stück weit nach baulichen Gegebenheiten.
Gibt es denn da Verzeichnisse? Müssen Sie das alles selber rausfinden?
Also es gibt einen Stadtführer für die Stadt Stuttgart, der ist allerdings jetzt auch schon wieder etwas älter und es tut sich halt viel, gerade jetzt auch in der Stadt, was Bauen anbelangt, und es ist auch nicht flächendeckend erhoben worden. Also es ist ganz viel einfach Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch eigene, manchmal auch bittere Erfahrung.
So, jetzt nochmal in der heutigen Zeit, also 2021. Wir hören bisher und nachher noch weiter eine Sendung vom 4.10.2001, wo man merkt, das Internet war damals noch nicht verbreitet. Es waren übrigens auch noch D-Mark-Zeiten gerade noch. Ich wollte noch dazu sagen, bei der Bahn hat sich leider wenig verändert. Diese Rampen, die da am Bahnhöfen bereitstehen, wenn man Glück hat, die gibt es immer noch nicht. Alle Züge sind für Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Menschen zugänglich. Also die Erfahrungen von der Frau Dr. Breuermann würden heute noch genauso passieren. Dann hat sie Stuttgart gelobt, weil es den sozialen Wohnungsbau gut verfolge, vor 20 Jahren vielleicht, in den letzten 20 Jahren aber nicht mehr, das wissen wir ja alle. Da ist mit sozialem Wohnungsbau sehr viel versäumt worden in Stuttgart, mit der Sendung vom 4.10.2001.
Wir haben gerade wieder festgestellt, dass da noch sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig ist, nicht nur bei Bauträgern, auch bei Ärzten zum Beispiel, weil es ja wirklich sehr ungerecht ist, wenn nur wenige Ärzte barrierefrei zu erreichen sind und dann natürlich besonders viele teure Patienten, Patientinnen dann haben. Wie geht denn solche Überzeugungsarbeit, wie könnte man denn da weitermachen? Frau Bormann, Sie haben sicher viel Erfahrung damit.
Ja, das ist sehr vielfältig, je nachdem an welcher Stelle derjenige sitzt, den man überzeugen möchte, sind auch die Wege sehr vielfältig. Man kann einladen zu Begehungen, wo man kann anbieten, Hilfsmittel auszuleihen, egal ob das jetzt Brillen sind, die Sehbehinderung simulieren oder dass man selber so tut, als ob man nichts mehr hört, indem man sich die Ohren zustopft oder sich in den Rollstuhl setzt oder den Gehwagen vor sich herschiebt oder die Gehstützen unter die Arme klemmt. Es geht eigentlich immer nur über den ganz persönlichen Kontakt. Also das Erfolgreichste ist immer, den Menschen ganz persönlich anzusprechen und ihm selber die Chance geben, es erfahren zu können, aber man muss auch mit Ablehnung rechnen, denn nicht jeder möchte alt und nicht jeder möchte behindert sein und möchte sich auch nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Also man muss einfach auch akzeptieren, dann letztendlich das eine auch ablehnt und sagt, ja, ist nett von Ihnen, vielen Dank, aber brauche ich nicht. Oder dass jemand dann ehrlich sagt, ich kann das jetzt nicht, ist ganz selten, aber die Ablehnung ist so selten nicht.
Wenn ich jetzt von irgendeinem Handicap getroffen werde, wo kann ich mich denn kundig machen, wie ich meine Wohnung umgestalten kann oder was ich tun kann?
Es gibt vielfältige Anlaufstellen. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, sich selber erstmal darüber klar zu werden, wo die eigenen Stärken sind, wo die Schwierigkeiten in der Wohnung liegen. Und wenn man für sich selber herausgefunden hat, was das ist, und wenn man dann einfach sagt, jetzt hole ich mir nochmal Menschen dazu, die noch mehr Erfahrung mit so etwas haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man muss sich immer an dem Ort, wo man lebt, versuchen kundzutun und darf aber nicht aus den Augen verlieren, dass das letztendlich auch ein entstehender Markt ist, dass Menschen damit Geld verdienen wollen. Nur man selber weiß, wie man lebt, wie die eigenen Fähigkeiten und auch Defizite sind, aber auch wie überhaupt die Lebenseinstellung ist. Das spielt halt auch eine Rolle. So wie ich in meiner Küche koche, das habe ich mir im Laufe der Jahrzehnte einfach angewöhnt, wie dieser Bewegungsablauf ist. Und das kann jemand anders auch gar nicht wissen. Und das muss man dem anderen auch vermitteln. Schon auch zuhören, weil die Menschen, die sich damit ja mehr befassen, die kennen natürlich auch ganz andere Hilfsmittel und andere Hilfen. Aber viel kann man auch wirklich ja, selber schon durch das eigene herausfinden.
Und so ein Wohnberater kommt dann in die Wohnung und guckt?
Dann schaut er in die Wohnung, wo sind die am schnellsten und am leichtesten zu behebenden Barrieren oder vor allen Dingen auch erstmal Stolperfallen. Und wenn er dann die beseitigt sind und dann erst einmal so damit Genüge getan wird, dann geben sie sich damit oftmals auch zufrieden. Aber vielfach ist ja auch so, wenn ein Gehwägelchen gebraucht wird oder dann eben die Türen zu eng sind ins Bad oder dass da irgendwas gemacht wird, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man in der Duschwanne nicht ausrutscht, weil das ist auch eine große Gefahr. Also das, was einfach erkannt werden muss, das ist auch ein Thema der Menschenwürde. Dass diese Barrieren schließen einfach generell aus. Und sie schließen unter Umständen eben auch die Mutter mit dem Kinderwagen aus, genauso wie den Behinderten oder wie den Senior. Und das darf einfach nicht sein.
Ja, wir wissen es alle, aber irgendwie ist noch nicht verwirklicht, ne?
Wegen der Kosten. Das alte Thema Wirtschaftlichkeit, gerade wie diese Wirtschaftlichkeit mit diesen Kosten zahlen, wer zahlt jetzt die Wohnberatung, wer zahlt die Veränderung der Wohnung. Wenn man wirklich immer richtig rechnen würde, was es kostet, die Wohnung zu verändern, verglichen mit dem, was ein Altenheimaufenthalt kostet, also dass die Veränderung der Wohnung bestimmt preiswerter.
Das ist schon richtig, nur dummerweise
rechnen die, Träger,
genau, ja. Also in der öffentlichen Hand wird einfach anders gerechnet als bei uns im Privathaushalt. Wir haben ein Konto und ein Portemonnaie und da hat halt jeder sein eigenes. bei der öffentlichen Hand und jeder hortet und hütet seins und sagt, an meins kommst du nicht dran. Und im Endeffekt ist es, genau, im Endeffekt ist es natürlich teurer, da haben Sie völlig recht, aber derjenige, der es dann letztendlich entscheidet, also wenn die Krankenkasse den dann zu Hause nicht mehr mit diversen Hilfsmitteln versorgen muss, wenn er dann im Pflegeheim ist, dann muss das Pflegeheim die Hilfsmittel nämlich stellen. Und dann ist die Krankenkasse ganz schön froh, wenn man den dann dahin geschickt hat. Und so ist es oft, dass einfach auch zeitlich gepokert wird, möchte ich wirklich sagen, gerade auch bei älteren Menschen, die mit ordentlichen Hilfsmitteln zu versorgen, nach dem Motto, vielleicht erledigt sich das Ganze biologisch. Und das ist schon schrecklich und dramatisch. Nein, aber das ist die Realität. Ich denke, das darf man nicht verschweigen. Und es ist ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit da auch darüber nachdenkt, weil wir alle wollen alt werden und wir alle wollen würdig auch in unserem Alter leben können. Und ich denke, das muss man sich selber auch klar machen, dass man, und es ist nicht nur eine Frage des Alters, ob man eben behindert ist oder nicht und wie man dann lebt und wie mit einem umgegangen wird.
Soweit also die Sendung vom 4.10.2001. Da gibt es jetzt aus 2021 noch ein paar Sachen nachzutragen. Die Grauen Panther Stuttgart habe ich nicht mehr gefunden. Es gibt bundesweit noch die Grauen Panther. Zeitweise waren sie ja sogar eine Partei, sind sie, soweit ich weiß, nicht mehr. Es gibt noch den Dachverband Integratives Planen und Bauen e.V., DIPBEV, zu finden unter dipd.org. Was noch nachzutragen ist, es gibt einen Online-Stadtführer für Menschen mit Einschränkungen auf stuttgart-inklusiv.de. Der ist ziemlich aktuell, der steht seit Februar 2020 online und wird wohl auch immer wieder aktualisiert. Also wenn es jetzt um Barrierezugänge von Arztpraxen oder Restaurants oder sonst was geht. Und wie gesagt, nicht nur für Menschen im Rollstuhl, sondern auch für Menschen mit anderen Handicaps, zum Beispiel blinde Menschen oder behinderte Menschen oder auch Menschen, die nicht hören können. Die Wohnberatung ist, soweit ich weiß, inzwischen professionalisiert. Also man findet welche beim KVJS, das ist der Kommunalverband Jugend und Soziales, zu finden im Internet unter barrierefrei-wohnen.kvjs.de/wohnberatung oder auch im netz-für-pflegende.de. Soweit also wir auf Sendung. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling.